fest die Augen zu und flauschig aufs Sofa. Gute Unterhaltung, immer direkt auf deinem Smartphone. BookBeat ist deine Hörbuch-Flatrate mit über 75.000 Titeln aus allen Genres. Gehe jetzt auf die Seite bookbeat.de/flauschig und hole dir einen Gratismonat BookBeat Premium. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge von Fest und Flauschig, präsentiert von BookBeat, deiner Hörbuch-Flatrate.
Danke, Saspitch, neue Bluetooth-Box. Gute Flauschheit, der so sabbert schnell. Danke, Saspitch, neue Bluetooth-Box. Jana, Oli, Richa, Namches, Mikro. Ja, sind der Quelle, Jiva, aus Säue, noch Rosen, Niva. Przezet, Kasch, Klinsch, Kusbia, Abo, Sobe, Wong, Julia. Nik, Kunzi, Robot, Schwinja, Jan, uns nicht treba, Mam. Wellness, Amore, Uschi, Spoczcza, Oli, Ajan. Danke, Saspitch, neue Bluetooth-Box. Gute Flausche, der so sabot schnell. Danke, Saspitch, neue Bluetooth-Box. Jana, Oli, Richa, nam przez Mikro. Danke, Saspitch, neue Bluetooth-Box. Gute Flausche, der so sabot schnell. Danke, Saspitch, neue Bluetooth-Box. Jana, Oli, Richa, nam przez Mikro.
Jan!
Ey, Olli!
Was ist denn das für eine Sprache?
Das ist Sorbisch.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Das ist eine Sprache, die zergeht wie ein Sorbet auf der Zunge. Und das ist ein Intro von Josef und Jan. Und die kommen aus Dresden. Und das sind zwei waschechte Sorben. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Und heute
Hallo.
Ist der 2. Dezember. Gottverdammt nochmal. Das gibt's doch
es
gar nicht.
Es rast, die Zeit rast. Sorbisch ist eine Sprache, die ich, glaube ich, noch nie gehört habe. Beim Überfliegen der Mail habe ich gelesen, dass das Serbisch ist,
Nein,
dachte ich erst.
Nein, das ist Sorbisch. Also die Sorben sind eine ethnische Minderheit in Deutschland. Und die haben, wie sich für ethnische Minderheiten in Deutschland gehört, natürlich auch das Recht auf die eigene Sprache und einen eigenen Lebensraum, in dem wo Sorbisch gesprochen wird. Es gibt sogar Landstriche in Sachsen, Ostsachsen und Südostbrandenburg, wo Ortsschilder auf Sorbisch und auf Deutsch sind. Und Josef und Jan kommen aus einem kleinen Dorf, schreiben sie in der Oberlausitz und sprechen seit ihrer Kindheit in der Familie und im Freundeskreis Sorbisch. Man klingt, hör mal doch ein bisschen, ist eine slawische Sprache. Aktuell leben beide in Dresden und die haben schon lange, machen lange zusammen Musik. Und der Josef schreibt, seit mein Bruder Jan sein erstes Keyboard hatte und eigentlich auch immer auf Sorbisch. Und die letzte Band heißt Janka Hanka, waren wir recht erfolgreich für sorbische Verhältnisse. Sorbische Verhältnisse könnte auch die Sendung heißen direkt. Sorbische Verhältnisse.
Sorbische Verhältnisse, wenn es nicht die große, die kleine Mittwochssendung wäre, die wir heute aufnehmen.
Ach so, stimmt.
Aber ich habe davon auch schon mal gehört, entfernt, aber Sorbisch ist doch, da ist doch was Slawisches oder wie es heißt,
genau,
mit drin, oder?
Eine slawische ethnische Minderheit in Sachsen, in der Lausitz und in Südbrandenburg und haben eben, also wie zum Beispiel die dänische Minderheit in Schleswig, die haben dann auch so Recht auf Sprache und irgendwie eigene, in den Kommunalparlamenten eigene Vertreter der Sorben. Und ich war öfter schon mal da tatsächlich, weil ich früher als Volontär und als Reporter eben oft durch Brandenburg und durch Sachsen gefahren bin und das war ganz bizarr, dann so eine Tür aufzumachen und dann spricht wirklich eine Frau, also natürlich fließend Deutsch, klar, aber eben auch diese Sprache, die es wirklich nur in diesem Sorbengebiet an der deutsch-polnischen Grenze gibt. Ganz interessant, also kann man sich mal...
Sehr interessant und vielen Dank für das Intro.
Ganz tolles Intro, gechilltes, sorbisches Intro. Vielen Dank Josef, vielen Dank Jan, da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Und damit erstmal nochmal offiziell Hallo.
Ich habe mir heute so eine Sorgen um dich gemacht.
Ja,
wir wollten heute die Sendung aufnehmen. Du hast dich nicht gemeldet. Ich habe dir um 14 Uhr eine SMS geschrieben, nehmen wir heute oder morgen auf. Dann habe ich um 16 Uhr nochmal ein Fragezeichen geschickt. Dann habe ich um 20 Uhr geschrieben. Und weil ich habe gedacht, was kann es eigentlich sein? Dann habe ich geguckt bei Twitter, weil ich dachte, das ist immer ein Anhaltspunkt, wo man wissen kann, wie es dir geht, was los ist. 8 Stunden auf Twitter habe ich gesehen, kam nichts. Habe ich Sorgen gemacht, habe ich überlegt, was machst du jetzt? Fliegst du wieder nach Köln? Holst du dir irgendwie oder mit dem
Nachtzug? Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorben, Olli.
Und dann hast du dich jetzt doch noch gemeldet. Ich habe Sorben. Was hast du gemacht?
Ich saß die ganze Zeit im Schnitt heute und hab gearbeitet. Ich habe, du musst dir vorstellen, der Montag. Wir sind ja jetzt gerade in dieser neuen Sendung und es gibt so ein paar neue Sendungsroutinen und der Montag besteht eigentlich ausschließlich darin, dass wir uns zu 20 einen Text gegenseitig vorlesen und den wirklich Zeile für Zeile durchgehen, damit der in die Produktion gegeben werden kann. Und das dauerte heute, ich will nicht, also bestimmt 5 Stunden. fünf Stunden. Danach bin ich direkt in den Schnitt und da war kein Handyempfang. Und ich,
warum bist du denn selber mit im Schnitt? Normalerweise gehen die Stars doch im Schnitt, wenn es fertig ist, und sagen, das ist scheiße, gehen wieder raus und dann schneidet der Typ das neu. Oder musst du jetzt selber mit iMovie dich da hinsetzen? Sind die Kosten beim ZDF so schwach?
Es ist eine größere Produktion, die ansteht und da guckt man ein bisschen genauer hin und wirst ja vielleicht nochmal sehen die nächsten Tage. Weiß ja nicht. Kann sein, dass was ansteht.
Ich habe jede Folge bis jetzt verfolgt, Jan.
Ja, Mensch, Olvi, aber ganz lieb, dass du dir so Sorgen machst und auch kurz davor warst, in meinem Privatbereich schon Telefone klingeln zu lassen, weil du mich nicht gefunden hast.
Das war wirklich kurz davor, weil das kenne ich so nicht von dir. Eigentlich bist du immer erreichbar und auch ziemlich schnell mit der Hand am Handy, wenn es um solche organisatorischen Fragen geht. Ich habe mir die Zeit jetzt verplempert, während ich auf dich gewartet habe und mir Sorgen gemacht habe, indem ich mir auf YouTube alle alte Fernsehshows angeguckt habe, Jan. Und da haben wir gleich das erste Thema der Sendung heute. YouTube, ist mir aufgefallen, ist ja auch ganz schön erbarmungslos. Früher konnte man noch so über alte Showmaster oder so sagen, die waren alle geil, die haben nur abgeliefert. Aber seit du auf YouTube dir alle Sachen von früher angucken kannst, merkst du, keiner hat nur geil abgeliefert. Jetzt habe ich mir im Zuge des Todes von Karl Dall nochmal Dallas angeguckt. Diese Talksendung, die ordentlich für Krawall gesorgt hat und worüber man auch gerne redet, wie kultig das war. Da waren auch viele wahnsinnig unangenehme Folgen, wo überhaupt keine Leidenschaft, nichts rauskam. Und so fällt einem immer mehr auf, dass viele Künstler, also wir alle, die da irgendwo mal in der Öffentlichkeit was gemacht haben, haben nicht nur abgeliefert. Und durch YouTube ist so dieses Legendenbildungsding so ein bisschen am Bröckeln. Verstehst du?
Ja, weil früher konnte man sich das wirklich in Erinnerung noch schön reden und auch, weißt du, die letzten 20 Jahre, wie dann irgendwie Leute immer gesagt haben, ja, früher war es richtig geil, dann guckst du da mal rein und denkst dann so, ja, aber so richtig geil war es eigentlich nicht. Ich weiß zum Beispiel, dieses alte Phänomen, dass wir früher immer, als Harald Schmidt-Fan, also wirklich Hardcore-Harald Schmidt-Fan, irgendwann hat man das nicht mehr geguckt und wusste nur, ja, die läuft jetzt die Sendung und das reicht mir eigentlich, ich schalte nicht mehr selber ein. Und wenn man jetzt im Nachhinein sich mal ein paar alte Dinge anguckt, diese Stefan Raab-Doku zum Beispiel, die habe ich da letztens von...
Die hast mir eine geschickt.
Hast du das gesehen?
Die einzige, die es gibt von Focus TV oder so irgendwie. Ja. Ganz absurd. Aus dem Jahre 2000 hast du mir geschickt, Stefan Raab hinter den Kulissen, ein einmaliger Einblick, den er, glaube ich, so nie wieder gegeben hat.
Ja, gibt's auch bei YouTube und ist auch total entzaubernd, dieser ganze Wadehade-Dude da in Stockholm, Grand Prix, Eurovision, Song Contest, Bohai damals um ihn. Und das wirklich, das ist ja jetzt nicht so lange her, aber das ist damals...
Es ist 20 Jahre her, ja. Das ist für uns gefühlt nicht so lange her, aber es ist 20 Jahre
her. Aber ist das, dass sich das so sehr verändert hat, also dieses ganze Angegrabbel zum Beispiel von irgendwelchen Frauen in diesen Beiträgen und dieses wirklich... gar nicht latente, sondern total offene Rumgebagger von ihm, das fand ich schon echt hardcore irgendwie. Und auch
wie das ist glaube ich aber immer noch ab und zu gang und gäbe. Das ist eine alte Fernsehtradition, Jan.
Ja, aber dass das wirklich so die so.
Nein, natürlich ist das teilweise unangenehm. Man muss dazu aber auch sagen, dass das damals ja war so, als Harald Schmidt oder Stefan Raab ihren Lauf hatten, da war die Masse ja auch euphorisiert. Da gab es bestimmt Folgen, die guckst du heute und denkst, was ist denn das für eine Scheiße gewesen? Aber damals waren die Leute einfach dadurch, dass es ein regelmäßiges tägliches Happening war. Mhm. Da kann auch mal 5 Folgen scheiße gewesen sein. Da musste er nur auf diesen Buzzer drücken und dann kam, wir machen Party alle drei zusammen. Mhm. Und dann hatten die Leute gegrölt. Das ist ja das Ding. Es wirkt halt alles, also manche Sachen finde ich auch immer noch gnadenlos gut von früher, aber ich bin so auf so ein paar Fernsehkonzepte gekommen, die gar nicht geklappt haben. Zum Beispiel gab es mal im WDR Helge hat Zeit mit Helge Schneider, wo er irgendwie 2 Stunden Leute sich eingeladen hat und moderiert hat. Und auch mit Kurt Krömer zum Beispiel anderen Leuten. Und das ging gar nicht. Das hat gar nicht geklappt. Oder auch von Thomas Gottschalk, die alten Late-Night-Show-Folgen, wo er dann mit seiner großherzigen Art das moderiert hat und so ein bisschen ihm das doch gefehlt hat, da ein bisschen smarter zu sein. Also nicht, dass das alles nur schlecht war, aber es fällt einem auf, indem man so jetzt in der Zeit so zurückblickt und sich das alles auf YouTube nochmal angucken kann.
Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Jetzt habe ich gerade so einen geilen... Als ich anfangen sollte zu reden, habe ich das dicke Ding vergessen, was ich gerade im Kopf hatte. Warte mal ganz. Ach doch, jetzt weiß ich's. Pass auf. Weißt du noch, dass sich die ehemalige, als Pocher sich von dieser Monika Iwankan getrennt hat? Ja. Das war zur selben Zeit, als Schmidt sich von Pocher getrennt hat. Es ist mir dann, als ich diese Raab-Doku gesehen habe, siebenteils eingefallen, dass der Schmidt sich diese Monika Iwankan auf den Schreibtisch gelegt hat. Dann hat die den Bauch. Das ist hochgezogen, alles bauchfrei. Und dann hat er von ihrem Bauch Brausepulver gegessen, so Oskar Mazzarat-mäßig.
Wirklich?
Ja. Und das ist mir letztens eingefallen. Erst habe ich gedacht, habe ich das nur geträumt oder nicht? Nee, Monika Iwankan lag mal auf dem Schreibtisch von Harald Schmidt, hat sich das Oberteil hochgezogen und er hat Brausepulver von ihrem Bauch geleckt.
Absurd, ne? Wenn man sich das heute anguckt. Stell mir vor, das würdest du in der nächsten Sendung machen. Du würdest da mit der Ex von irgendeinem
ehemaligen Kollegen, Alter.
Eine Kollegin, nennen wir mal eine Kollegin. Du willst da Katrin Bauerfein drauflegen. Ja, irgendjemand von unseren lieben Kollegen, ehrlich,
die wenn ich zu Katrin sage, leg die auf den Schreibtisch und mach mal das Oberteil los,
die dir den Kopf los, Alter. Ja, du kriegst wahrscheinlich dann direkt irgendwie einen Tritt in die Schnauze. Aber damals hat man das irgendwie, also ich meine, Katrin Bauerfein ist ja doch jemand anders als die Ivanka, so von der Person her. Aber ich meine, das war da in diesem Rausch und dieser Kult und dieser Größe und dieser Macht auch alles selbstverständlich. Das, glaube ich, ist einfach nicht mehr so. Diese Zeit des Fernsehens wird es, glaube ich, nicht mehr geben.
Das glaube ich auch. Ist mir gerade nur eingefallen.
Wo du gerade dabei bist, wo wir beim Celebrity Talk schon sind, wir haben vor ein paar Jahren mal geredet über diese Doku von Frank Otto, dem Erben vom Otto-Versand.
Ja.
Ey, das ist auch eine Mega-Story. Und der hatte damals eine 18-Jährige geheiratet, Natalie oder so.
Genau.
Und da haben wir mal in der Sendung drüber geredet, weil er wirkte irgendwie auf mich sympathisch, aber irgendwie orientierungslos. Ein Mann in der besten Zeit seiner Midlife-Crisis, mit 60 sich nochmal eine 18-Jährige zu holen, um nochmal das Leben zu spüren. Und was habe ich jetzt gelesen in der Zeitung? Sie ist abgehauen, ein paar Wochen nach der Hochzeit, und ist jetzt mit dem Hells Angel zusammen. Und es sieht auch, sorry, wenn ich das so sage, aber sieht einfach aus, als wenn sie also
im Hells Angel zusammen ist.
Business arbeitet.
Ja, ich meine, es war ohnehin immer schon eine Liebe, die auf tönernen Füßen gebaut war. Das konnte man schon von außen, wollte man sich da nicht so einmischen, aber immer, wenn ich die Gala gelesen habe, dachte ich, oh, wie lange das wohl gut geht. Und ich glaube, er hat ein gutes Herz, er hat viel Geld, hat geerbt vom Otto-Katalog und so.
Ich glaube, der macht auch viele gute Sachen, und ich glaube auch, dass das eigentlich ein guter Typ ist, der natürlich auch, wie wir alle vielleicht mal in eine schlechte Phase kommen können, aber das ist schon alles ein bisschen bitter, finde ich so.
Und dass sie dann aber auch gleich in der Bildzeitung wieder direkt ist und das irgendwie dann auch rausposaunt, mit wem sie zusammen ist, und beziehungsweise der Hells Angel.
Es ist Weihnachten, Jan. Fängst du schon an mit Geschenken?
Nee, noch nicht. Bei mir traditionell immer am 23. panisch zu Aral fahren und alles kaufen, was irgendwie teurer ist als 20 Euro.
Und jeder kriegt einen Happy Hippo, oder?
Jeder kriegt einen Happy Hippo und eine Schachtel irgendwie Weihnachten im Buff. Hier, Milka, denkst du, I love Milka. Nee, bevor wir zu Weihnachten kommen, wir müssen leider noch eine Trennungsgeschichte ausbreiten in dieser Mittwochssendung. Denn der Manager von Wendler hat sich jetzt auch von Laura getrennt. Und da muss ich mal, das ist eher unwichtig, ich habe mich eher so ein bisschen intensiv mit dem Charakter des Managers befasst, der ja offenbar auch eine Schlagergröße ist und der so Schlagerpartys auf Schalke macht und so. So 90s-Partys.
Wie heißt der nochmal?
Markus Krampe heißt er, der sieht aus wie so ein wie so ein Fifi-Model. Also so ein Typ, wo man irgendwie, weißt du, denkt, ist das Toupet oder ist das echtes Haar? Und der ist immer so braun gebrannt, immer so ein bisschen zu schön für Manager. Man sieht ihm die glühende Ambition an. Und er hat bei Instagram gepostet, ich folge ihm jetzt auch bei Instagram, einfach nur Laura, glaube ich, mein Statement zu Laura. Und dann kommt so ein ganz langer Post, wo er sagt, er trennt sich, weil irgendwie, das bringt alles irgendwie nichts. Und ein schlechter Einfluss von Micha. Jetzt ist Laura wirklich managerlos. Und ob man da vielleicht...
Ich weiß nicht, ob es ein guter Manager ist, wenn der Manager von den Stars sich in Talksendungen setzt, wo Olli Pocher moderiert und anfängt, alle seine Stars, egal ob es jetzt Wendler ist oder so, irgendwie öffentlich zu sagen, wenn man sich getrennt hat oder ähnliches. Wenn mein Manager das machen würde, dann wär's nicht mehr mein Manager. Ich glaube eigentlich, ein Manager ist der coole Typ im Hintergrund, der dafür sorgt, dass du da irgendwie halbwegs auf wackeligen Beinen irgendwie auf der Bühne stehst und ähnlichen. Und es ist ja, ich glaube, sind alles unseriöse Typen. Aber Laura sieht müde aus, Jan.
Ja, Laura sieht müde aus. Und ich frage dich mal, ich meine, bist du nicht in der Lage, also Laura zu managen? Du musst jetzt ja nicht in eine Beziehung mit ihr gehen. Aber das, nee. Du bist doch jemand, der theoretisch, du könntest ihr helfen, du hast Business-Kontakte.
Ja.
Und du könntest theoretisch mit, du könntest doch das Management
wenigstens. Wäre geil, wenn Laura bei mir, dann könnte sie mal auf ein Indie-Festival spielen oder die Sachen, die ich mal, hier Laura, ich habe einen Job für dich. Wir spielen für 400 Leuten irgendwie auf einem kleinen Rockfest oder wir brauchen jemand, der Shirts verkauft und so. Dass sie wirklich von der Pike auf das lernt. Ich könnte sie auf alle Fälle so ein bisschen noch in die Indie-Szene. Stell dir mal vor, die wird denken, oh geil, Olli Schulz hat 400.000 Follower bei Instagram. Und darüber schätzt man ja heute auch jemand, wichtig ist er nicht. Und dann denkt sie so, ja geil, ich zieh mal mit dem so mit. Und dann sieht sie, dass das alles nur hier so in Club spielen ist, viel rumhängen, wenig Gala, wenig Schminke, wenig hier, du weißt, diese Vernissagen und all den ganzen Kram.
Ja, ich glaube, Vernissagen,
das ist sie noch lange durchhalten bei mir.
Naja, aber ich meine, das wäre doch, das ist wieder eine Geschäftsidee. Indie-Schule. Olli Schulz, Indie-Schule. Und da kann man wirklich, du machst da einen Ausbildungsberuf draus. Singer, Songwriter, Indie-Musiker, Ausbildungsberuf, und du führst da junge Leute ran. Und da könntest du, das wäre doch mal eine Aufgabe für euer Hausboot. Dass du da so eine Art Berufsschule machst für Indie-Musiker. 3 Jahre Ausbildung, hinterher IHK-zertifiziert von Olli Schulz, kriegst du so einen Meisterbrief, Indie-Meister.
Indie Meisterin Laura Müller. Ausgebildet von
Olli Schulz. Ich habe mal Meister gemacht, Pauli, bin Indie Meister jetzt.
Oder die kann auf ein Hausboot verwalten, irgendwie so da irgendwie arbeiten. Aber stell dir mal vor, dann sage ich zu ihr, du kannst jetzt auf ein Hausboot wohnen und verwaltest das, wenn Bands kommst, mach das ganze Management und dann komme ich das nächste Mal wieder. Und dann ist Michi Wendler da und sagt, ja, Michi ist rausgeflogen aus seiner Wohnung in Florida, der wohnt jetzt auch hier auf dem Hausboot und dann kriegt die beiden nicht mehr raus. Ja. Und dann kommt RTL und macht da hier Reportage.
Ich glaube, RTL hat erstmal keinen Bock auf die, aber ich glaube, wenn du den Wendler als Mieter hast, das ist sehr unangenehm. Der wenn der aussieht, dann scheißt du irgendwie die ganze Wohnung nochmal ein. Kann ich mir vorstellen. Ey, sag mal, hab ich heute Demenz oder was ist los? Ich habe immer so eine geile Idee und in dem Moment, wo ich es aussprechen will, habe ich es vergessen. Aber es ist auch schon wahnsinnig spät. Wir nehmen heute super spät auf.
Wir spielen super spät auf, weil Jan heute sehr, sehr lange im Schnitt war. Ich habe aber noch eine ganz kleine Geschichte. Hä? Es gibt eine Auslaufstelle mit meinem Hund, die ich eigentlich nicht erzählen wollte. Die ist im Grunewald in der Nähe von der Havel und da gehe ich mit Juri immer längs. Da gibt es ein ganz kleines Café. Das Café heißt Nevios Casino. Nevio, es heißt eigentlich Manuel, ist ein echter Freak, hat lange im Berliner Nachtleben gearbeitet und er hat mir erzählt, ich gehe da immer einen Kaffee trinken und gehe da mit Juri weiter, dass sie seinen Laden dicht machen wollen. Nächstes Jahr. Und ich liebe diese kleine Ecke. Da kann man super Pizza essen, einzigartige Atmosphäre. Und ich habe ihn gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich irgendwas tun? Jetzt will er ein Video machen, dass die ihn da irgendwie, die wollen ihn da rauswerfen, die Pächterinnen von dem Hafengebiet. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir alles zu aufwendig. Aber dann hat er mir erzählt, dass Til Schweiger in dem Hafen sein Boot hat und auch dafür ist, dass er raus muss. Und jetzt will ich irgendwie
Moment eine Aktion mal, was? Starten. Til Schweiger, der Volkskommissar? Das gibt's doch gar nicht.
Til Schweiger hat da auch sein Boot und so. Die wollen alle, dass ich nicht mehr hier bin und so. Und wenn ihr mal Lust habt und in Berlin wohnt, geht zu Nevios Casino, esst eine Pizza, unterstützt ihn. Und wenn ihr Anwalt seid oder ähnliches, dann fragt ihn mal. Fragt nach Manuel und fragt mal, ob ihr ihm irgendwie helfen könnt. Ihr werdet das bestimmt im Internet finden, wo das ist. Und das ist mitten im Wald. Und das ist wirklich eine wunderschöne kleine Ecke. Normalerweise verrate ich sowas nicht. Aber ich würde gerne, dass er seinen Laden behält. Und deswegen,
und Til Schweiger ja. will, dass der rausgeht. Ich habe Til Schweiger mal für seinen volkstümlichen Mann von nebenan gehalten. Also einer, der
ich weiß nicht, ob Til Schweiger will, dass er da rauskommt. Aber Til Schweiger hat immer sein Boot da. Und Til Schweiger wurde aus seinem Laden schon mal rausgeschmissen. Weil er immer den Dicken macht. Ich will auch gar nicht jetzt hier schon wieder so, es ist schon wieder so Gossip-Scheiß-Talk, aber ich möchte gerne, dass Nevios Casino da bleibt. Aber das Problem ist, dass die ihn da alle hassen. Er ist auch ein extrovertierter Typ, aber er macht das Ganze da mit Liebe. Und deswegen, hier meine, für alle Berliner, die auch gerade nichts zu tun haben, fahrt mal da hinten. Fahrt ihr die Heerstraße ganz weit runter. Ja, es kommt noch aus der Nazi-Zeit da hinten. Das ist hinterm Theodor-Heuss-Platz in Berlin, der früher Adolf-Hitler-Platz hieß. Da gibt's die Heerstraße, die Reichstraße und ähnliches. Und da kommt ihr auf alle Fälle irgendwann auch zu Nevios Casino.
Stell dir vor, der würde immer noch Adolf Hitler Platz. Stell dir vor, der Theodor-Heuss-Platz würde immer noch Adolf Hitler Platz heißen, weil die vergessen.
Hieß er bis 46 oder 47?
Ja, weil ich muss zum Gravis, zum Adolf Hitler Platz.
Da musst du auch mal Adolf Hitler Platz vorbei und dann dahin.
Bitte was? Ja, also ich weiß, es ist ein Verwaltungsding. Da ist ein Prozess seit Jahren, das kriegen die irgendwie nicht hin, den umzuwenden. Warum denn nicht? Ja, ist auch irgendwie egal, der Adolf-Hitler-Platz. Der einzige noch. Last Adolf-Hitler-Platz standing. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Im Rahmen der Fernsehsendung ist letzte Woche, also wir haben nach dem Verbrecher gesucht, nach Jan Marschalek in der Sendung, in einem großen Stück und sehr aufwendig, Wirecard-Verbrecher. Und da ist eine Sache, die wollte ich nochmal ganz kurz in der Sendung hier loswerden. Und zwar haben wir im Rahmen der Vorbereitung der Recherche, ich bin auf den Philippinen für tot erklärt worden. Das haben alle Leute immer für einen Witz gehalten. Ich habe für 61 Euro eine Sterbeurkunde von den Philippinen, eine offizielle, mit Herzversagen kaufen lassen. Um zu zeigen, wie einfach das ist. Die ist, glaube ich, nicht eingereicht worden bei den Behörden, aber es war relativ easy für 61 Euro, sich dann offizielle...
Und die hast du jetzt immer in der Schublade, falls du mal wieder einen Shitstorm hast.
Also falls ihr irgendwie hört, ich bin auf den Philippinen an Herzversagen gestorben, it's a fake. Es ist eine falsche Todesurkunde, die Sterbeurkunde, die ich mir organisiert habe.
Aber geil, dass du sowas hast.
Ja, man weiß ja nie, wann man mal abtauchen muss oder sowas. Falls mal irgendwie Quoten schlecht sind oder keine Ahnung, mal ein Beef hat mit Luke Mockridge oder so. Wie geht's eigentlich Luke Mockridge? Ich höre von dem relativ wenig. Hast du nicht Kontakt zu Luke Mockridge?
Der war bei Duell um die Welt und hat sich aus dem Flugzeug hängen lassen. Wir schreiben ab und zu, da schicken uns mal eine Nachricht.
Sag mal, ganz
wir
sagen kurz, uns mal, aber wenn Luke jetzt bei Duell um die Welt ist, ist er dann in der Fernsehhierarchie so ein bisschen, hatte sich jetzt endgültig Joko und Klaas untergeordnet?
Was heißt untergeordnet? Vielleicht überholt er die ja auch noch. Auf alle Fälle haben die drei da großen Spaß zusammen gehabt. Und er hat sich, das muss ich wirklich sagen, Teufelskerl, da direkt aus Fenster gehängt und aus dem Flugzeug gehängt. Und ich glaube, inzwischen wird er nicht mehr gefaked, weil das doch mal so einen komischen Bericht gab. Da geben sie sich viel Mühe. Obwohl ich auch immer noch sagen muss, dass ich das damals alles viel zu hart verview.
Aber hundertprozentig sind die Sachen, wahrscheinlich vielen wird getrickst, aber wenn Luke Mockridge da irgendwie durch einen rotierenden Hubschrauberrotor springt.
Da sorgt Klaas extra dafür, dass das nicht gefaked wird.
Luke musste durchspringen, Duell um die Welt, ansonsten gewinnt Joko.
Das war das Einzige, ich weiß nicht, wer gewonnen hat, weil diese Sendung geht 4 Stunden und ich habe mich total gefreut, war auch eine gute Sendung, ich hätte es auch gerne geguckt, aber irgendwie um 1.30 Uhr oder so, ich gesagt, so Leute, jetzt ist echt mal gut hier. Diese Sendung, die hat immer wahnsinnig lang, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam. Also bis zu Luke Mockridge und dann kam noch, am Ende hatten sie irgendjemand, der war nicht so spannend, Vincent Weiss oder so.
Vincent Weiss, habe ich alle noch nie gehört. Aber wenn die sich irgendwelche Haken durch die Körper, durch Körperöffnungen machen, sich irgendwo, keine Ahnung.
Das war jemand anders wieder.
An Seilen irgendwie runterspringen. Das finde ich mega cool. Gucke ich mir gerne an. Ich glaube nur, wenn man als Kandidat da landet, dann ordnet man sich automatisch in der Show-Entertainment-Hierarchie, ordnet man sich dann ein. Und aber ist gut zu wissen. Ich dachte immer, dass Luke so ein eigenständiger Künstler ist, der Sat.1 irgendwie pusht. Aber offensichtlich ist da wohl mehr Teamgedanke drin.
Der ist so jung noch, dass der uns alle überholen wird. Und in 10 Jahren sind wir dankbar, wenn wir in irgendeine von Lukes Shows nochmal rein dürfen.
Echt? Ich glaube,
dass Luke Mockridge, dass die Professionalität, auch die Sympathie und das Allround-Wissen und so irgendwann so sehr beherrscht, weil der ja auch, das muss man ihm lassen, Fan war von vielen Sachen und so, dass der dann irgendwann das jetzt alles so aneignet und dann ist der so der Stefan Raab XXL.
Oh, das würde ich mir super wünschen. Und das Geile ist, der kann halt auch auf einen riesen Familienpool zugreifen. Der hat irgendwie einen Fitnesstrainer in der Familie, einen Schauspieler, die Eltern können singen. Also das ist wirklich ein richtiges wie so ein Schaustellerbetrieb eigentlich.
Deswegen stell dir, also du solltest dich gut stellen mit Luke.
Aber sag mal, hat er eigentlich schon einen Podcast? Weil das wäre doch eigentlich ein neues Spotify Original. Spotify ist doch gerade wieder on a spending spree. Black Friday bei Spotify, da wird immer Gas gegeben und ich habe jetzt, hier Dax Werner und Carla Kaspari und Kurt Prödel, unter anderem die Screenshots. Einen neuen Podcast habe ich noch nicht reingehört.
Anja Kaspari spielt bei
den Screenshots? Nein, nicht Anja Kaspari, Carla Kaspari. Eine sehr schöne, interessante, spannende Kölner Schriftstellerin.
Die Screenshots
und viele andere.
Die haben auch einen Podcast.
Tarik Tesfu, ab Montag geht's wohl los. Ist heute? Nee, also irgendwie kommt das jetzt oder nächste Woche. Ich weiß, ich habe nur Werbung gesehen. Bei Dax auf dem Profil habe ich gedacht, das ist ja spannend.
Die gehen so ab, die Leute alle.
Ja,
die
alle kriegen. So aber können wir nicht mal einen Spotify-Podcast-Deal für Luke klar machen? Dass der mit irgendjemandem einfach mal quatscht, was ihm auf der Seele liegt. Der
hat ja keinen Bock einzumachen. Bei dem läuft es zu gut, der hat es noch nicht nötig.
Das Konto ist voll. Wir bringen die Leute auf schlechte Gedanken. Nicht, dass nachher wirklich passiert. Lass uns lieber die Sendung beenden, bevor wir...
Ja, ich pack noch Annemai Kantereit mit auf die Platte mit dem Song Gegenwartsbewältigung. Alle kotzen so ab über die neue Annemai Kantereit. Ey, das sind super junge Typen und ich find's cool, dass sie eine experimentelle Platte aufgenommen haben in dieser Zeit, in der man sowieso was wagen kann. Matzen haben auch eine Deutschpunk-Platte aufgenommen und das fand ich auch eine richtig geile Entscheidung. Und auch wenn nicht jedes Lied vielleicht auf dieser Platte gut ist, finde ich es besser, als die nächste Songwriter-Platte zu machen mit den ehrlichen Texten, die sowieso alle Fans von denen erwarten und dass sie einfach mal aus dem Bau heraus schnell was produziert haben. Mein Respekt haben sie dafür, für diese Entscheidung. Deswegen packe ich auch Gegenwartsbewältigung von Annemai Kantereit noch mit auf die Fidi und
Bum. Inspiriert vom neuen Buch von Max Czollek, der auch öfter schon mal Thema in unserer Sendung war, der Desintegriert euch geschrieben hat und Gegenwartsbewältigung ist ein aktuelles Buch und ich glaube, das ist sogar ein direkter Bezug darauf. Und der Respekt vor Annemai Kantereit kann nur steigen, wenn man bei YouTube eingibt, Annemai Kantereit und Straßenmusiker, dann findet man eine Reihe von Videos aus dem Jahr 2012.
Ja, die also, jeder Fan seit 20 Jahren
kennt.
Ich weiß,
ich sag das jetzt mal, wir sind eine Sendung nicht nur für Annemai Kantereit-Fans, sondern fürs ganze Volk! Das ist eine Volkssendung! und da können die Leute mal gucken, wer Annemai Kantereit scheiße findet. Die haben wirklich, also echt Scheiße gefressen. Und zwar nicht die Scheiße, wo wir jetzt irgendwie Max Giesinger sagt, Scheiße.
Ich glaube, die haben einfach mit Leidenschaft schon immer Musik gemacht. Und das würden die, glaube ich, sogar immer noch machen, wenn die nicht einen Erfolg hätten. Das sind gute Leute, was das angeht.
Finde ich auch sehr sympathisch. Waren irgendwie vor 2 Wochen in der Sendung. Das war wirklich super. Und, kann man nur weiterempfehlen. Das war Fest und Flauschig für den 2. Dezember. Wir hören uns am Sonntag wieder. Dann, ja, guten Morgen, liebe Sorben. Seid ihr auch schon? Und meine Sorben kann man wahrscheinlich auch durchzählen. Ja, sind alle da. Und
alle 5 Sorben aus Sachsen-Anhalt.
Nee, nicht Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt gibt es keine Sorben. Da gibt es Sorbenverbot.
Sorgen, da gibt es Sorgen.
In Sachsen-Anhalt Sorgen. In Sachsen und Brandenburg Sorben. Und in Thüringen gibt es nur Würstchen und Corona-Leugner.
Wo ist eigentlich? Eine Frage noch. Hört auf, mich dauernd zu fragen, was mit dem alten Ehepaar ist. Ich teile hier manchmal Geschichten. Oder hört auf zu fragen, wo der zweite AirPod ist. Ich weiß, das lässt euch nicht los, aber manche Fragen werden nicht beantwortet. Ja, ich habe nochmal geklingelt bei dem Paar. Aber man muss jetzt auch nicht immer alles tausend. Also es ist ja auch ein bisschen dann so privat.
Ach, ja, scheiß drauf. Wir sind hier nicht immer nur beruflich. Wir können nicht immer nur geben. Auch mal,
genau.
Ja. So, wir hören uns am Sonntag wieder. Lass mal Schluss machen. Ich habe jetzt noch einen Anschlusstermin. Und die Leute können auch mal ruhig eine Minute hier Ulrich Tukow und die Fiedel. Die Bumsfiedels mit der singenden Säge, mach ruhig mal.
Ulrich Tukow und die Bumsfiedels.
Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis Sonntag. Oh, jetzt, Entschuldigung, Olli. Bist du noch da?
Ich bin noch da.
Ich sehe jetzt gerade bei Bild.de ein deutscher Arzt in der Türkei verhaftet, weil der, und zwar, Mediziner soll bei der Einreise am Gepäckband Staatschef Erdogan verunglimpft haben. Scheiße, oh. Mist, ich glaube, die nächsten 10 Jahre ist für mich schlecht mit Türkei-Urlaub, sehe ich jetzt hier gerade. Immer noch schlecht. Wenn ihr Kontakt habt zu diplomatischen Kreisen in der Türkei und mir mal so eine unverbindliche Einschätzung schicken könnt, ab wann ich mir mal Istanbul angucken kann, würde mich freuen. Würdest du mitkommen?
Ich liebe Istanbul, war einmal da, Hammer.
Ja, ich würde es gerne lieben, ich kann halt nicht hin, weil sonst werde ich am Flughafen festgenommen. Es nützt ja nichts. So, mehr am Sonntag.
Kann mal einer mit Erdogan reden vielleicht?
Wäre nett.
Real Talk.
Sorry, ist mir jetzt gerade mal eingefallen.
Tschüss.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von BookBeat, deiner Hörbuch-Flatrate. BookBeat gibt dir unbegrenzten Zugang zu 75.000 Hörbüchern aus allen Genres, on oder offline, direkt auf deinem Smartphone. Hol dir jetzt mit dem Code bookbeat.de/flauschig einen Gratismonat BookBeat Premium.